Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, meine Daten von fast jetzt einem Jahr zu präsentieren und unsere Arbeit zu präsentieren, die wir hauptsächlich in der Klinik Donnerstadt geleistet haben, um diesen neuen Test zu etablieren und zu validieren und welche Erfahrungen wir allgemein damit gemacht haben. Bei diesem Test geht es um den RT-Lamp-Test. Das ist ein Test sehr ähnlich wie eine PCR, bei der das virale Material des Erregers nachgewiesen wird. Der Test ist relativ alt an und für sich. Den gibt es schon seit 20 Jahren. Also das Prinzip dieses Tests, der wurde von Tsugunori Notomi und Kollegen entwickelt bei Icon Chemicals. Das ist in Japan. Und der ist eigentlich auch schon relativ breit im Einsatz, ohne dass es jetzt in der Diagnostik jetzt so sich, in der Humandiagnostik zumindest sich so rumgesprochen hätte. Der Hauptunterschied zwischen dem LAMP-Test und der PCR ist im Prinzip die Polymerase, die man benutzt. Es ist eigentlich eine Polymerase-Kettenreaktion, ähnlich, also PCR steht ja für Polymerase Chain Reaction und letztlich ist es auch eine Polymerase-Kettenreaktion, die in der Name war aber dann schon belegt und deswegen musste man es irgendwie anders nennen. Und der Hauptunterschied ist eben die Art der Polymerase, die man benutzt. Bei der PCR benutzt man normalerweise eine Polymerase, die TAC-Polymerase, die ist von einem Bakterium, welches in heißen Quellen im Yellowstone-Nationalpark lebt, Thermus aquaticus. Während bei LAMP benutzt man andere Polymerasen, insbesondere die BST-Polymerase. Die im anderen Bakterium vorkommt, die ebenfalls in heißen Quellen vorkommt. Und die unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass sie, also die Ähnlichkeit zwischen den beiden ist, dass sie beide Polymerasen sind und DNA aufbauen. Aber sie haben unterschiedliche Zusatzdomänen. Die TAC-Polymerase hat eine DNA-verdauende Proteindomäne zusätzlich, die, wenn sie auf einen DNA-Strang stößt, die im Weg ist, dass sie die abbaut und dann einfach weitermacht. Das kann ich in der Grafik von später dann zeigen. Während die BST-Polymerase hat eine Helikase-Domäne und die verdrängt DNA-Stränge, die ihnen im Weg sind. Und dadurch kann man eigentlich relativ elegant, ohne dass man die Temperatur verändert, eine entsprechende Region, zum Beispiel eines viralen Genoms, milliardenfach kopieren. Ich habe das jetzt in einem Video dargestellt. Das ist ein Video vom Hersteller. Hier ist nur dargestellt, wie man normalerweise qPCR mit diesen Sonden macht. Also man braucht Primer für eine Amplifikation. Man braucht eben diese TAC-DNA-Polymerase. Man braucht eine Sonde. Die Sonde, die besteht aus ebenfalls einem kleinen DNA-Molekül. Und die hat ein Fluorophor, das ist hier als mit R dargestellt, und einen Quencher mit Q dargestellt. Die hängen zusammen. Und dieses Molekül lässt sich quasi fluoresziert nicht, weil das Fluorophor und der Quencher sehr nah beisammen sind. Und wenn man jetzt eine PCR macht, dann sorgt man dafür, dass indem man diese Sonden entsprechend designt, dass diese Sonde sich quasi der Polymerase in den Weg stellt, während sie die DNA kopiert. Also man erhitzt auf 95 Grad, man macht die DNA einzelsträngig und dann kühlt man wieder 55 Grad ab, dann gehen Primer und Sonde quasi dorthin, wo sie sollen. Und bei 70 Grad ungefähr lässt man die DNA-Polymerase, die TAC-Polymerase arbeiten und die verlängert die Primer und baut sie entlang und bis sie eben auf diese Sonde stößt, die im Weg ist. Und dann kommt diese Exonuklease-Funktion zum Tragen und er verdaut die Sonde. Und letztlich wird dadurch das Fluorophor, das R, freigesetzt, ist dann getrennt von dem Quencher, dem Q-Molekül und kann fluoreszieren. Und letztlich diese Fluoreszenz ist das, was man ausliest. Man wiederholt dieses Erhitzen und Abkühlen mehrere Male, eben bis 45 Mal, wie der Vorredner schon dargestellt hat meistens, und kann dann sehen, wie ein Fluoreszenzsignal sich aufbaut. Und je nachdem, je mehr je mehr Ausgangsmoleküle amplifizierbare da sind, desto früher passiert das. Beim früheren Zyklus passiert das. Die LAMP funktioniert ein bisschen anders, beziehungsweise wesentlich anders. Hier ist die BSD-Polymerase im Einsatz. Da bindet ein Primer an den DNA-Strang, so wohin, und verlängert den. Und dann ist ein anderer Primer vorgesehen, der dahinter bindet, und die Polymerase bindet dort und verlängert. Und dabei schiebt er quasi den Strang, der ihm im Weg ist, zur Seite. Und die Primers sind so designt, dass sobald der Strang zur Seite geschoben ist, dass er einen Loop bilden kann auf der einen Seite. Ja, dann, also die Hinterseite vom Primer ist revers komplementär zu einer Region weiter vorne. Dann passiert das Ganze auf der anderen Seite wieder. Das heißt, man hat oft für die andere Seite ebenfalls zwei Primer, damit sich das wiederholt. Und wenn sich das wiederholt, dann kann sich so eine Hantel bilden. Und diese Hantel ist dann, bei Bilden dieser Hantel, dieses Hantel könnte man einen, nennt man auch einen Seed, einen Samen. Und der ist dann der Ausgangspunkt für die explosionsartige Vermehrung. Der Strang hat sich quasi selbst geprimed. Er braucht keinen, und kann dann verlängert werden. Gleichzeitig ist dieser Loop auch eine einzelsträngige Region und da kann er ebenfalls ein Primer binden und den kann er verlängern. Und das wiederholt sich immer wieder. Man muss beachten, man hat hier eigentlich keinerlei, man erhitzt nicht, man kühlt nicht ab, es geht immer so weiter. Und das Molekül, was sich dann bildet, ist, was beim Kopieren sich bildet, ist doppelt so lang wie das Ausgangsmolekül. Gleichzeitig bildet sich aber nochmal dieser Samen. Und der kann wieder in diesen Zyklus gehen. Also bei jedem Zyklus wird die DNA, die Zahl der Kopien, nicht verdoppelt, sondern verdreifacht. Aber weil ein Strang immer doppelt so lang wird beim Kopieren. Und dieser doppelt so lange Strang braucht aber nicht doppelt so lange, um kopiert zu werden, sondern ungefähr genauso lang, weil dieses Priming von eigentlich das Langsamste ist an dem ganzen Prozess. Und man hat eine noch schnellere Amplifikation als bei einer PCR. Eine PCR vervielfältigt die DNA-Moleküle exponentiell. Und vereinfacht kann man sagen, beim LAMP passiert das faktoriell. Also nicht immer mal 2, mal 2, mal 2, mal 2, sondern es ist dann mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 und so weiter. Und es ist eine wesentlich, wesentlich schnellere Kinetik. Und man hat eigentlich, man ist einfach wesentlich schneller. Zur Vollständigkeit würde ich sagen, also es gibt auch andere Möglichkeiten, isothermal DNA zu amplifizieren. Das ist die häufigsten, also das LAMP ist aber bei weitem das am weitesten verbreitete und das am besten dokumentierte und meistgenutzte. Darauf folgt dann RPA und NASPA, die etwas anders funktionieren. Es gibt auch kommerzielle Methoden, wo gar nicht so wirklich dokumentiert ist, wie die genau ablaufen. Also die wesentlichen Vorteile, also das für mich jetzt im Wesentlichen, der Hauptvorteil von LAMP ist, dass es eben sehr schnell ist. Das hat eben damit zu tun, dass eben die Amplifikation faktoriell ist. Man braucht kein dauerndes Heizen und Kühlen, das spart auch Zeit, weil die Maschine verliert dann quasi jedes Mal Zeit, um diese Temperaturen zu erreichen. Und man macht diese reverse Transkription, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass man muss natürlich sowohl bei der PCR als auch beim LAMP die RNA erst in DNA umschreiben, bevor man überhaupt anfangen kann zu amplifizieren. Bei der PCR hat man meistens einen ersten Schritt, wo die reverse Transkription stattfindet. Dauert so 15 Minuten. Und den braucht man bei der LAMP nicht separat eigenen Schritt, weil die passiert ebenfalls bei der gleichen Temperatur, mit der man dann auch amplifiziert. Das spart dann ebenfalls Zeit. Der zweite Grund, wieso man Zeit sparen kann, ist, dass das LAMP wesentlich robuster gegen Verunreinigungen ist. Die PCR, insbesondere diese TAC-Polymerase, ist sehr empfindlich auf Verunreinigungen. Und man muss wirklich extrahieren. Man muss die Probe, man muss die RNA, beziehungsweise die DNA, wenn man eine DNA-Untersuchung macht, muss man reinigen, muss man aus dem Probenmaterial extrahieren. Und das ist langwierig, das benötigt weitere Verbrauchsmaterialien, verkompliziert die Methode. Und es war tatsächlich so, dass das als die Pandemie im Frühjahr auftrat, dass dann eigentlich die RNA- und DNA-Extraktionskits extrem knapp wurden und man tatsächlich nicht ausreichende Tests machen konnte, weil gar nicht so sehr weil es an Reagenzien für die PCR gefehlt hat, sondern weil man nicht genug Extraktionsmaterial hatte. Weil die LAMP so viel robuster ist, braucht man oft eben keine Extraktion. Man kann Tests direkt aus Vollblut machen oder aus Lebensmitteln oder es ist auch gezeigt worden, man kann Insekten testen, man kann Tierproben testen. Es ist eigentlich relativ verbreitet im Bereich Veterinärmedizin, Lebensmitteldiagnostik. Man hat damit schon Pathogene nachgewiesen für Schrimp, für Bienen, für Hühner, für alles Mögliche, Karpfen. Es ist eigentlich eine sehr verbreitete Methode, aber in der Humanmedizin, in der normalen Labordiagnostik bei Menschen, ist es eben bis jetzt nicht so verbreitet gewesen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man beim LAMP eigentlich sehr viel mehr Amplifikat produziert als bei einer PCR, ungefähr 10 bis 20 Mal so viel. Und weil die Prozessivität von dieser Polymerase so hoch ist und man so viel DNA in kurzer Zeit produziert, kann man auch ein Readout machen, wo sich die makroskopischen Eigenschaften der Reaktionslösung ändern. Und das wird bei unserem Test auch gemacht. Also in unserem Test geben wir pH-Indikator rein und puffern eigentlich unsere Reaktion mit pH-Indikator. Und wenn die LAMP-Reaktion abläuft und eben kopiert und aber mal milliardenfach kopiert, die Region, wird so viel DNA produziert. Die DNA ist eine Säure. Und die senkt den pH-Wert und die Farbe schlägt von rosa auf gelb um. Und man braucht im Prinzip gar keinen Cycler, der jetzt die Fluoreszenz ausliest, wie bei der Realtime-PCR, sondern man kann einfach den Farbwechsel mit freiem Auge sehen. Und beziehungsweise man kann es auch dokumentieren mit einer Kamera. Und das vereinfacht das. Also mit der PCR würde das nicht funktionieren. Da würde einfach gar nicht genug der Stoffumsatz passieren, damit man einen Farbumschlag sieht, einen sichtbaren. Man kann Schmelzpunktbestimmungen machen von dem produzierten Produkt. Das geht mit qPCR, mit der klassischen auch nicht, wenn diese Probes eingesetzt werden. Und die Amplifikation ist wesentlich spezifischer, weil man designt die Prime eigentlich für 6 verschiedene Regionen und nicht nur für 2, wie das bei der PCR ist. Das heißt, wenn man jetzt hier so eine Amplifikationskurve für einen LAMP anschaut, hier auf der X-Achse sieht man Cycles. Die Cycles sind aber keine Zyklen wie bei der qPCR, sondern sind einfach nur 30 Sekunden Zeitabschnitte. Es passiert hier nicht wirklich eine zyklische Erwärmung oder Abkühlung. Man beobachtet einfach nur das Fluoreszenzsignal mit der Zeit. Und man sieht, dass die Proben 5 und 6 positiv sind. Die steigen sehr schnell an. So nach 10 Minuten gehen sie hoch, nach 20 Minuten ist die Reaktion mehr oder weniger fertig. Und da ist aber auch schon die reverse Transkription dabei in diesen 20 Minuten. Probe 8 ist ein bisschen unklar, sieht ein bisschen komisch aus, aber man kann eine Schmelzkurve machen, man kann sehen, bei welcher Temperatur das Produkt schmilzt und man sieht, ja, die Schmelzkurve zeigt dann, es hat den richtigen Schmelzpunkt. Das heißt, offensichtlich hat man wirklich Covid-RNA amplifiziert und also auch die 8er-Probe ist eigentlich dann als positiv zu sehen, wenn man sich die Schmelzkurve anschaut. Die Kurven 7 und 2, die sind halt negative Proben. Da ist halt eher unspezifisch etwas amplifiziert, aber man sieht erstens, dass das eben keine schöne Amplifikationskurve ist, dass es eine negative Probe ist. Und einen Farbumschlag sieht man auch nicht. Also die wären auch korrekt, auch wenn man das jetzt kolorimetrisch anschaut, würde man die korrekt als negativ rausgeben. Der Nachteil von LAMP, das heißt gegenüber PCR, ist, dass es weniger sensitiv ist. Und das ist aber gar nicht so leicht zu quantifizieren, die geringere Sensitivität. Man kann es so vereinfacht vorstellen, weil die Kinetik so eine faktorielle ist und keine exponentielle, hat man die Situation, dass wenn man sehr, sehr wenig Ausgangsmoleküle hat, die man kopiert, typischerweise unter 100, dann kann es einem passieren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass der Test komplett negativ bleibt. Also hier sieht man, ganz grob gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Zahl der Kopien, die man hat, und der Zeit, bis das Signal hochgeht. Aber wie man sieht, es ist nicht so, dass man, es passiert alles relativ fast zeitgleich und man würde jetzt daraus jetzt nicht direkt quantifizieren können, sagen können, oh, das ist viel, das ist jetzt früher gekommen, das ist später gekommen, es kommt im Prinzip im Wesentlichen alles circa gleich schnell. Das hat auch damit zu tun, dass das eben dass die Reaktion faktoriell amplifiziert. Und die Probe zum Beispiel E1, das ist nur 10 Moleküle, die ist in dem Fall hochgekommen, aber es ist jetzt kein Verlass darauf, dass sie tatsächlich hochkommt. Sie kann auch unten bleiben, auch nach 30 Minuten unten bleiben. Der zweite Nachteil ist, dass man keine interne Kontrolle machen kann. Das heißt, man kann nicht auf zwei verschiedene Sachen testen in einer Reaktion. Man kann nicht zum Beispiel auf irgendein Gen im Menschen testen und gleichzeitig auf Corona und dann, um zu überprüfen, ob tatsächlich der Abstrich in Ordnung ist. Das geht nicht. Man kann auch nicht gleichzeitig Corona und Influenza gleichzeitig testen, wie das die PCR erlaubt. Also man kann wirklich nur auf ein Agens im Prinzip testen pro Reaktion. Und bei Lempinsky-SARS-CoV-2-Diagnostik ist so, es gibt mittlerweile schon 2800 Publikationen. Also es ist wirklich, seitdem es die Pandemie gibt, sind fast 10 am Tag rausgekommen. Es gibt, also offensichtlich funktioniert es. Sehr viele Leute haben daran gearbeitet und haben verschiedene Sachen, verschiedenes optimiert und aufgesetzt. Es gibt aber wirklich sehr wenig zertifizierte Kits, die wirklich ein CE-IVD haben und das war der wesentliche Mangel, den wir da auch gesehen haben. Es gab kleinere Firmen, die das angeboten haben und es auch noch anbieten, vor allem Amplex und Color sind da zu nennen. Color gibt es in den USA. Aber die sind Kits im Prinzip für kleine Probenmengen. Typischerweise, wenn man zum Beispiel eine Probe hat, zwei Proben hat, kommen sie mit ihren eigenen Geräten, da kann man zwei Tests gleichzeitig fahren. Das erschien uns jetzt nicht allgemein so allgemein nutzbar. Auch in Österreich gibt es Arbeitsgruppen, die daran gearbeitet haben. Da ist insbesondere die Andrea Pauli und Julius Brennecke. Im dritten Bezirk, im IMP, beziehungsweise die IMBA zu nennen, die den Test entwickelt haben, die haben den Schwerpunkt hauptsächlich darauf gesetzt, dass man wirklich diesen Test auch wirklich zu Hause bei sich machen kann, in der Küche. Sie haben das auch publiziert. Unser Test ist deren Test sehr ähnlich, zumal wir ja auch miteinander kommuniziert haben und uns auch ausgetauscht haben und unsere Tests auch auf ähnlichen Papern oder den gleichen Papern aufgebaut haben. Aber wir sind nicht so den Weg gegangen, dass man das wirklich jetzt zu Hause macht. Uns erschien das doch nicht so wahrscheinlich, dass normale Menschen es schaffen, so was wirklich von selber aufzusetzen mit 10 Mikroliter, 5 Mikroliter und so kleinen Volumina und genauen Temperaturen und so. Und wir sind eher den Testweg gegangen, dass wir eigentlich einen klinischen Test haben wollten, für einen echten Expertentest machen wollten. Aber einen einfachen und schnellen. Das war unsere Zielsetzung. Also wir wollten es möglichst schnell haben und möglichst einfach. Es sollte ganz wenige Arbeitsschritte erfordern, im Idealfall eben nur einen Schritt. Und es sollte eben spezifisch sein, möglichst wenig Falsch-Positive. Und auf Kosten dessen weniger wichtig war für uns dann Sensitivität, die Kosten pro Test, also die Euro wirklich, dass der Test zu Hause möglich sein soll von jedermann und dass es kompatibel sein muss mit jeglichem Probenmaterial. Das haben wir quasi hinten angestellt. Das hätten wir zwar ger alles gerne gehabt, aber das haben wir quasi verzichtet. Und unser Projekt haben wir COSANA genannt. Wir haben im Sommer, als gerade sehr wenig Infektionsgeschehen war, haben wir Nasenabstriche und Rachenabstriche gesammelt im Kaiser Franz Josef Krankenhaus und haben die getestet mit LAMP. Gleichzeitig haben wir die, und der Test war eben, wir haben unseren Assay benutzt. Die Probe aus dem Patienten ist direkt in die Reaktion gegangen und man hat auf 560 Grad inkubiert. Sonst nichts. Ein Pipettierschritt. In maximaler Einfachheit. Zur Kontrolle wurden alle Proben dann auch noch mit PCR getestet. Da haben uns die Leute vom Bundesheer geholfen, vom Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik. Die haben jede Probe auch noch mit mehreren PCR-Assays dann auch getestet. Was ganz in Kürze herausgekommen ist, sind verschiedene Dinge. Wir haben festgestellt, dass der Nasenabstrich, wir haben verschiedenste Materialien benutzt für den Nasenabstrich und wir konnten zeigen, also die Nase bleibt länger, das Virus bleibt länger im Nasenpharynx als im Rachen. Und man hat im späteren Krankheitsverlauf, also das sind die Tage seit Symptombeginn, während die X-Achse, hat man typischerweise so 3 CT-Units mehr Virusmaterial im Nasenraum als im Rachen. Das ist ungefähr der Faktor 10 in Viruslast. Und was uns wirklich überrascht hat, das haben wir nicht erwartet, ist, dass der Nasopharynxabstrich eigentlich sehr stark die Reaktion hemmt. Also man kann natürlich Nasopharynxabstrich machen, RNA-Extraktion machen und dann LAMP machen, das würde funktionieren. Wenn man aber direkt das Probenmaterial einsetzt, dann sieht man, dass eigentlich fast alle Proben, die aus dem Nasopharynx stammen, negativ angezeigt werden. Auch welche, die zum Teil CT-Werte haben von 20 bis 25. Das Problem hat man dann beim Rachenabstrich interessanterweise nicht. Da kann man je nach PCR-Assay, mit dem man da vergleicht, wir haben da zwei verschiedene verglichen, das E-Gen, das N1-Gen vom CDC, und man hat dann tatsächlich eine Sensitivität, die so vergleichbar ist, wie wenn man extrahiert und einen qPCR-Assay macht und dann hat einen CT-Wert von 31 bis 33, je nachdem, mit welchem Assay man vergleicht, im Vergleich zu PCR. Und das hat uns natürlich total, das war eine große Ermutigung, weil wir haben eine Sensitivität, die größer 30 tatsächlich ist, erreichen können, ohne Extraktion. Und 30 kam damals schon vom Robert-Koch-Institut, das ist der Richtung, kam ja schon die Signale, dass Leute mit sehr niedriger Viruslast eben eigentlich nicht ansteckend sind. Also die Einschränkungen vom LAMP-Test, die sind im Wesentlichen, wenn man es jetzt zusammenfasst, die Sensitivität ist geringer bei qPCR. Und das könnte man jetzt einschränken, das hat mehrere Gründe eigentlich. Man kann den Test eben nur mit einem Rachenabstrich machen. Der hat tatsächlich weniger Viruslast als ein Nasenabstrich. Möglicherweise ist das aber eben nur am Ende der Infektion relevant. Wir haben leider keine Datenpunkte für den Beginn der Infektion. Das wäre hochinteressant, aber natürlich, gerade wenn die Leute noch präsymptomatisch sind, gibt es da nicht so viele Datenpunkte. Wir haben keine Extraktion, dadurch ist natürlich auch weniger RNA in unserer Reaktion. Wir haben grundsätzlich eine etwas weniger sensitive Methode durch das ET-LAMP. Wir brauchen so eben für zuverlässigen Nachweis schon ca. 100 Moleküle und bei der PCR reichen normalerweise schon 10. Und die Frage ist natürlich, wie relevant diese Einschränkungen sind in der Praxis. Der wesentliche Vorteil von dem Ganzen ist natürlich, dass man einen echten Nukleinsäureamplifikationsassay machen kann in 30 Minuten und mit sehr wenig Kosten und Aufwand. Das ist halt wirklich der große Vorteil. Die Frage ist, ob diese Einschränkungen das tatsächlich ein Problem sind oder ob man mit denen leben kann. Genau, wenn man jetzt eine RNA-Extraktion macht, hat man einen viel großen Teil dieser Einschränkungen nicht mehr, dann ist man aber natürlich auch wieder weniger schnell und die Sache ist dann noch längst nicht mehr so einfach. Wir haben mit der Firma InGenetics zusammengearbeitet und unser Test ist jetzt auch zertifiziert, hat ein CE-IVD und ist auch erhältlich und man kann ihn bestellen und einsetzen. Genau, ich würde jetzt nur danken, den Leuten, die hauptsächlich daran mitgearbeitet haben. Das wären der Professor Walter Klimscher, Primar von der Anästhesie in der Klinik Donaustadt. Dann die Leute vom Bundesheer, vom Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik, da insbesondere die Frau Helga Plicker und Herrn Max Meierhofer. und die Frau Irina Korschinek von InGenetics. Und natürlich auch Christoph Wenisch vom Klinikfavoriten, der uns erlaubt hat, dass wir da ständig auftauchen und Proben sammeln. Vielen Dank.